Hallo liebe Hörer bei Zebras and Unicorns. Der Boom der Kryptowährungen in den vergangenen Monaten lässt keinen kalt und mittlerweile sind auch ganz große Unternehmen wie Tesla, PayPal, Visa und Mastercard auf den Zug aufgesprungen. Diesen Trend, dass Bitcoin in den Mainstream kommt, will ich heute mit einem echten Experten der Finanzwelt besprechen. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine Botschaft unseres Werbepartners.
Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir bei der Glaub an dich Challenge 2021 das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Jurys antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Alle News, Startups und Infos unter www.glaubandich-challenge.at und auf trendingtopics.at.
Und jetzt begrüße ich Christian Raut, den Chef von Mastercard in Österreich im Podcast. Hallo Christian.
Hallo Jakob, schönen guten Tag.
Ja, ich habe schon eingangs erwähnt, Bitcoin lässt keinen kalt, dich wahrscheinlich auch nicht. Wie beobachtest du das derzeit, das Geschehen an den Kryptomärkten?
Ich glaube, die Preisentwicklung, die ist natürlich jetzt im Moment sehr plakativ und das schauen wir uns natürlich an. Einerseits ich privat, weil es natürlich sehr, sehr spannend ist, aber als Unternehmen natürlich auch. Wobei man sagen muss, wenn ich aus der Mastercard-Unternehmensbrille spreche, dann ist es, oder darauf schaue vielmehr, dann ist es wichtig zu sehen, dass wir da eine sehr differenzierte Sicht auf das Thema Cryptocurrencies und Distributed Ledger Technologie haben. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass ich das eingangs vielleicht mal sage. Wir sehen einerseits diese free-floating, privat geissuten Cryptocurrencies, ob das jetzt Bitcoin, Ether, Litecoin ist, das ist etwas, was, glaube ich, medial im Moment sehr viel Platz einräumt. Das ist für uns ein Themencluster. Dann gibt es sogenannte Stablecoins. Beispiele sind jetzt Paxos oder USDC. In unserer Nomenklatur unterscheiden die sich von der ersten Gruppe insofern, als dass sie nicht free-floating sind, sondern dass es sozusagen wirklich regulierte Finanzinstrumente, ob das jetzt Fiat-Currency oder irgendwas anderes ist, was dahinter steht, um diesen Wert dieser Stablecoins, daher auch der Name Stablecoins, zu sichern oder zu backuppen. Das ist der zweite Block, den wir sehen. Und der dritte Block sind sogenannte CBDC, also Central Bank Digital Currencies. Und das sind im Endeffekt Beispiele, die man jetzt schon teilweise kennt. Man kennt die Diskussion um den digitalen Yuan. Heute ist durch die Medien gegangen der digitale Rubel, der digitale Euro. Das hat, glaube ich, der Herr Panetta vor 3 Tagen nochmal gesagt, dass man sich das jetzt mit noch mehr Werf anschauen wird. Die digitale Krone aus Schweden kennt man auch. Und bei dem ganzen Thema Cryptocurrencies schauen wir sehr stark in dieser dreifaltigen Sicht sozusagen auf die Themen, weil unsere Sicht eben auch stark davon abhängt, über was wir denn gerade reden, wenn es um das Thema Cryptocurrencies geht.
Mhm. Ja, dann lass uns diese drei Bereiche mal so der Reihe nach durchgehen. Fangen wir mal so beim bekanntesten Thema an. Bitcoin, Ether und so weiter ist ja weit bekannt mittlerweile. Und man sieht derzeit auch in Österreich, auch in Deutschland, dass diese Krypto-Assets Einzug halten so in den Alltag. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, noch sind sie beschränkt, aber es werden immer mehr, dass man im Alltag dann tatsächlich auch mit BTC oder ETH sogar im Shop bezahlen kann. Mhm. Und das ist ja auch interessant für Mastercard, nehme ich mal an. Wie siehst du das Potenzial für Bitcoin als wirklich Zahlungsmittel im Alltag? Weil bis dato ist es ja am Ende doch ein sehr spekulatives Asset, was man sich kauft. Der Preis steigt, man verkauft es wieder, man hat einen Gewinn. Aber siehst du das so wirklich als Ding, wo man sagt, da kaufe ich mir jetzt mal ein Fahrrad drum?
Ja, es ist eine sehr interessante Frage und das ist auch wirklich eine der Kernfragen, die uns umtreibt. Vielleicht, bevor ich darauf eingehe, nochmal schildern, was ist für uns wichtig, wenn wir, sage ich mal, eine Währung in unserem Netzwerk zulassen, oder was ist wichtig generell, wenn es um unser Zahlungsnetzwerk geht. Für uns ist Stabilität sehr wichtig. Einerseits technische Stabilität. Ich meine, wir haben über 70 Millionen globale Akzeptanzlokationen, über 2,5 Milliarden Karten. Das heißt, technische Stabilität und auch eine gewisse Verlässlichkeit und Wertstabilität ist wichtig. Compliance ist für uns natürlich auch extrem wichtig. Die ganzen Thema Geldwäsche, Richtlinien, AML, auch Sanktionen beispielsweise, also Zahlungen, sanktionierte Zahlungen nicht durchzuführen, ist für uns sehr wichtig. Und natürlich auch das Thema Konsumentenschutz. Denn wenn du oder ich oder gerade Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema Finanzdienstleistung nicht so viel auseinandersetzen, sondern die einfach nur bezahlen wollen, wenn die eine Mastercard-Karte nehmen, dann gehen die zu Recht davon aus, dass die Zahlung einfach, sicher und bequem stattfindet und dass ich die Zahlung auch überall durchführen kann und auch dabei geschützt bin. Da kommen dann so Dinge wie privater Haftungsausschuss und so weiter, wenn der Kunde sich nicht fahrlässig verhält, zum Tragen. Das heißt, das sind diese drei Leitplanken, die Stabilität, Compliance und Konsumentenschutz, was uns sehr, sehr stark prägt in allem, was wir machen und eben natürlich auch bei Bitcoin. Wir unterstützen jetzt Bitcoin, sagen wir einfach mal Bitcoin Pass pro Toto für diese Free Floating Currencies. Wir unterstützen diese Art von Programmen. Wir haben mehrere Programme innerhalb von Europa live mit rund acht verschiedene Krypto-Exchanges, die mit uns ein Kartenprogramm live haben. Was sehr spannend ist und was, glaube ich, auch in die Richtung geht, die du gerade angeteasert hast: Wie kann Mastercard als Unternehmen es den Menschen, die diese Crypto-Assets halten, erlauben, diese wirklich, sage ich mal, stärker im Daily Business zu nutzen, im täglichen Leben, und wie können wir die fungibler machen? Und bei unseren jetzigen Krypto-Programmen ist das so: Wenn du jetzt, sagen wir mal, einfach mit einer Karte von einem Bitcoin-Exchange zum Billa oder zum Hofer gehst, dann kannst du mit dieser Karte zahlen, aber am Point of Sale, also im Terminal sozusagen, wird Bitcoin über deinen Exchange, wo du die Karte herbekommen hast und wo du auch deinen Stored Value Account hast, in Fiat Currency, in unserem Fall jetzt Euro, konvertiert. Und dann fließen durch unser System Euros. Also prinzipiell fließt durch unser System kein Geld, sondern wir schicken eigentlich nur Nachrichten zwischen Finanzinstitutionen hin und her. Aber dann läuft die Transaktion in Euro denominiert. Und das ist wichtig, weil wir hiermit diesen Spagat schaffen. Und ich glaube, dieser Spagat ist wahrscheinlich auch ziemlich repräsentativ für die Diskussion, die man derzeit hat. Derjenige, der Kryptoassets hat, er kann sie relativ einfach nutzen. Du musst nicht erst Bitcoin zurück in Euro, aufs Referenzkonto zurücküberweisen, vom Referenzkonto an den Bankomaten und dann mit dem Geld einkaufen gehen. Nein, das sparst du dir alles. Du kannst wirklich sozusagen deinen Stored Value Crypto Account nutzen in einem sehr fungiblen Art und Weise, überall da, wo Mastercard akzeptiert wird. Und der Händler, und das ist mindestens genauso wichtig, der Händler kann quasi Kryptozahlungen akzeptieren, in Anführungsstrichen, ohne dass er sich dieser Wertfluktuation aussetzt, weil er in normaler Fiat-Currency bezahlt wird. Weil was ja ein wichtiger Punkt ist, du als Konsument, wenn du jetzt, sag ich mal, zum Mediamarkt oder wo auch immer hingehst und sagst, ich möchte mir einen Fernseher um 1.000 Euro kaufen oder 0,000x Bitcoins, dann kannst du das schnell für dich checken. Macht das jetzt Sinn? Ist das ein guter Preis? Aber die Wertfluktuation, wenn der Händler sozusagen seine Preispolitik nicht in Echtzeit anpassen kann, hat er natürlich ein hohes wirtschaftliches Risiko. Und da kommen wir wieder zu den Punkten Stabilität und Konsumentenschutz beziehungsweise Schutz aller Stakeholder im Ökosystem, warum wir an der Stelle noch diesen Weg gehen, dass wir zwar Kryptoassets zum Zahlen zulassen, aber ganz wichtig, wenn die Zahlung in unser System übertritt, in Fiat Currency konvertieren. Was meines Erachtens jetzt ein guter ein guter Zwischenschritt ist, mag man sagen, oder ein guter Hybridansatz, um eben beide Interessen zu bedienen.
Wenn du sagst, Zwischenschritt, also de facto ist es ja dann so, dass ich mein Bitcoin an den Zahlungsdienstleister mehr oder weniger verkaufe und der überweist dann quasi die Euros oder die Dollar an den Händler, wo ich mir das Fahrrad, was auch immer, gekauft habe.
Du konvertierst das, genau. Du konvertierst das bei deinem Exchange, ja.
Wann denkst du, wird es dann wirklich so echte Bitcoin-Zahlungen geben, wo dann wirklich so die BTC von A nach B fließen, ohne zwischendurch mal in Euro gewechselt zu werden?
Was wir uns jetzt angucken, das ist jetzt, Bitcoin ist aufgrund dieser hohen Wertfluktuation für uns derzeit kein Mittel der Wahl. Das Thema Stablecoins, was ich gerade angesprochen habe, ob das jetzt eben USDC ist als ein Beispiel oder Paxos, das sind Dinge, die wir dieses Jahr noch in unserem Netzwerk sehen möchten. Aber da haben wir wirklich ganz klar die Abgrenzung gegenüber Bitcoin, wo wir jetzt einfach sagen, da sind diese drei Kern-Requirements, die wir sehen, Stabilität, Regulatory Oversight beziehungsweise Compliance und Schutz aller Beteiligten, vor allem der Karteninhaber und Konsumenten. Das sehen wir derzeit noch nicht so gegeben, dass wir das jetzt pushen wollen. Stablecoins hingegen ist etwas, was wir dieses Jahr noch bei uns im Netzwerk sehen werden.
Jetzt lass uns den Zuhörern mal ein bisschen erklären, die was vielleicht noch nicht so tief im Thema drin sind. Was ist denn ein Stablecoin? Ganz einfach erklärt.
Ein Stablecoin ist im Endeffekt auch eine, sag ich mal, digitale Währung, aber anders als bei Bitcoin, wo ich sozusagen kein reguliertes Finanzinstrument als Backup-Asset habe, ist das bei Stablecoin so, dass die Wertfluktuation der Coins aufgrund dieses Peggings an ein reales Finanzinstrument deutlich geringer ist. Das heißt, gerade in Bereichen oder in Teilen der Welt, wo vielleicht das Finanzsystem nicht so stark etabliert ist, wie jetzt beispielsweise in Europa, kann das ein guter Weg sein, um eben Menschen Zugang zu digitalen Zahlungsmitteln zu geben, ohne sie dieser Wertfluktuation auszusetzen. Wir haben ja sehr häufig eine sehr eurozentrische Sicht auf die Welt, wo wir sagen, in Österreich, jeder, der möchte, hat eigentlich ein Bankkonto, sage ich jetzt mal stark vereinfacht, und jeder bekommt eine Debitkarte, beziehungsweise er kann Überweisungen tätigen und so weiter. Aber das ist ja nicht überall auf der Welt so. Es gibt ja, sag ich mal, wenn man jetzt so in die klassischen südamerikanischen Länder guckt, so die historisch sehr hohe Inflationsraten haben, da sind die Konsumenten natürlich gegebenenfalls mit einer anderen Motivation unterwegs und sagen halt, ich möchte etwas haben, wo ich mich bewusst dem Inflationsrisiko entziehen kann, und ich parke einfach meine Finanzmittel, meine Barmittel lieber in Bitcoin, als dass ich hier irgendeinem Peso, sag ich jetzt mal vereinfacht, traue. Das ist vielleicht ein Weg, aber in anderen Märkten wird es dann so sein, dass Konsumenten sagen, ich möchte einfach Geld relativ einfach, auch mit kosteneffizient von A nach B transportieren, beziehungsweise möchte dann Mittel haben, mit dem ich digital bezahlen kann. Und da kann so ein Stablecoin dann eine gute Wahl sein. Ich glaube, in Europa, und das zeigt ja auch diese ganze Diskussion über den digitalen Euro, in einer Welt, wo wir einerseits eine hohe Währungsstabilität haben, wo wir auch, sag ich mal, keine wirklichen großen, sag ich mal, Sicherheits- oder Confidence-Krisen in die Geschäftsbanken haben, wo ich jetzt nicht mit meinem Geld unter den Schutz der Zentralbank schlüpfen möchte. Da glaube ich, da ist der Handlungsdruck wahrscheinlich für diese Art von Stablecoins auch deutlich weniger ausgeprägt als in anderen Teilen der Welt.
Und was wäre aus Sicht von Mastercard der Vorteil, jetzt Stablecoin-Transaktionen zu ermöglichen, im Unterschied zu Euro, Dollar, was auch immer? Hat das interne Vorteile, technische Vorteile, vielleicht auch betriebswirtschaftliche Vorteile?
Also für uns ist es wirklich im ersten Schritt nur eine weitere Währung, die wir in unserem System zulassen. Und wir sind als B2B-Unternehmen, weil unsere Kunden sind ja die Banken, beziehungsweise die Banken, die hinter den Händlern stehen, die sogenannten Acquirer. Und wir sind da so getrieben, dass wir die Dinge, die unsere Kunden sehen wollen, dass wir die unterstützen, solange sie eben mit unseren Werten und Regularien konform sind. Das heißt, wir treiben alle Innovationen gerne mit Kunden voran, die das digitale Bezahlen einfacher, sicherer, bequemer machen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt ein sehr stark ausgeprägtes Partikularinteresse haben und sagen, wir wollen das jetzt nutzen. Wir haben, was die Distributed Ledger Technologie beispielsweise angeht, da haben wir schon Interessen dran und halten da auch viele Patente. Ich glaube, mit die meisten in der Finanzindustrie. Aber ein Stablecoin jetzt in unserem System zu ist einfach um diesen technischen Fortschritt bedienen zu können und zu sagen, wenn der Markt dahin geht, dann sind wir technologisch offen, technologieagnostisch. Genauso wie wir beispielsweise jetzt nicht ausschließlich auf den Kartenrails, nennen wir das, also auf der Karteninfrastruktur fahren, sondern eben auch in anderen Märkten, wenn es um Echtzeitüberweisung geht, da präsent sind. In Skandinavien beispielsweise werden wir das erste landesgrenzenübergreifende Echtzeit ACH-Scheme sozusagen mit aufbauen mit den dahinterstehenden Banken. P27 heißt das, wo wir auch sagen, wenn der Markt die Notwendigkeit sieht oder das Marktbedürfnis da ist, und wenn wir das technisch abbilden können und es, wie gesagt, mit den Mastercard-Regularien konform ist, dann bedienen wir diesen Bedarf.
Lass uns mal konkret werden, über welche Stablecoins denkt Mastercard nach? Du hast das schon erwähnt, USDC ist ja ein sehr bekannter, da steckt der Coinbase dahinter.
Ja, genau, ein Konsortium, glaube ich, neben Coinbase noch einige andere. Das ist also, ich könnte jetzt noch keine spezifische Stablecoin-Variante sagen. Paxos ist, glaube ich, auch jemand, den man kennt. Auch Diem, zu meinem jetzigen Verständnis, wird da reinfallen. Aber auch da gibt es noch natürlich viele Fragestellungen. Also, deine Frage zu beantworten, ich kann dir leider jetzt noch keinen spezifischen Namen sagen, der es sein wird.
Okay, lass uns noch zum Themenblock der staatlichen Digitalwährungen kommen. Ja. Du hast es eingangs schon erwähnt, das ist für euch neben den anderen zwei Blöcken ein dritter wichtiger Pfeiler. Beschreib uns mal, was ist so ein CBDC, wie es ja abgekürzt heißt?
Ja, CBDC, ich glaube, das ist auch schwer, das über einen Kamm zu scheren, weil es da auch verschiedenste technologische Ansätze gibt und auch Denkansätze. Da bin ich jetzt wahrscheinlich auch nicht der beste Experte, weil ich kein Zentralbanker bin. Aber ich glaube, der digitale Yuan beispielsweise verfolgt sowohl, was die technische Umsetzung eben nicht über DLT, sondern anders zentral geht einen anderen Ansatz, als es beispielsweise jetzt die digitale Krone aus Schweden verfolgt. Von daher ist es, glaube ich, schwer zu sagen, das ist der monolithische CBDC-Block. Was wir beispielsweise konkret machen, auf den Bahamas gibt es den sogenannten Cent-Dollar. Klingt nett, der Name. Aber da steht auch eine reale Herausforderung dahinter, dass es eben schwierig ist, auf den Bahamas teilweise Bargeldlogistik abzubilden. Und darum hat sich die Regierung da entschieden, eben auch ein CBDC ins Leben zu rufen. Und wir unterstützen das eben und lassen dann, so wie ich es gerade eingangs skizziert habe, auch über die Konvertierung am Point of Sale Zahlungen darüber zu. Wir haben auch eine sogenannte Sandbox entwickelt, die auch live ist, weil unserer Recherche nach rund 85% aller Notenbanken sich natürlich in verschiedenen, sage ich mal, Maturitätsstufen mit dem Thema CBDC auseinandersetzen. Und da partnern wir auch und bieten diesen Notenbanken unsere Partnerschaft an, dass sie in dieser Sandbox eben schauen können, wie will man das denn wirklich im Detail und dann im echten Leben umsetzen, das Thema CBDC? Und weil wir natürlich Zahlungsverkehr, glaube ich, wirklich beherrschen und schon seit langem betreiben, sind wir da ein ganz guter Sparringspartner für die Banken.
Das heißt also, Mastercard hat sich dann wirklich als Ansprechpartner für Staaten, Notenbanken etabliert, die sagen, ja, so eine Central Bank Digital Currency, das wäre was für uns. Da spricht man mal mit Mastercard.
Ja, das denke ich durchaus, weil im digitalen Zahlungsverkehr, wenn man sich jetzt anschaut, wer macht das schon grenzübergreifend, skalierend, sicher, da sind wir sicher eins der führenden Unternehmen global.
Spannend, ja. Was denkst du, in den nächsten 5-10 Jahren, wie viele Länder, Regionen werden so digitale Währungen einführen? In Europa denkt man über den E-Euro nach, ist aber noch nicht beschlossene Sache.
Ich finde es total schwierig, weil ich, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, die Motivation ist eine ganz andere. In China beispielsweise der digitale Yuan, ich glaube, der ist vor dem Hintergrund einer ganz anderen politischen Struktur mit einer starken Zentralorganisation, mit einer Partei, sicher nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier haben. Ich habe da gehört, dass das mag stimmen oder nicht, dass das relativ stark forciert wird, dass es da auch interessante Ansätze gibt, dass sozusagen der digitale Yuan dann sozusagen die Coins ein Expiry Date haben. Das heißt, ich könnte, wenn ich als Notenbank jetzt einen expansiven Wirtschaftsstimulus, sage ich mal, lostreten will, kann ich natürlich dann auch ganz anders agieren, als wenn ich wirklich mit Papiergeld oder Münzgeld agieren muss. Natürlich kann ich auch dann die Zinspolitik alles ganz anders ausgestalten. Das ist, glaube ich, da ist China sicher ein ganz anderer Markt als beispielsweise jetzt Europa, wo ich in Europa sage, eigentlich, wir haben eine stabile Währung, wir haben Geschäftsbanken, die, glaube ich, ihrem Auftrag sehr, sehr gut nachkommen, wo die EZB, wie gesagt, ich kann es nur zitieren, was ich vor 2-3 Tagen gesehen habe, sagt, wir schauen uns das mal an und werden dann sehen, ob wir das lostreten. Ich glaube, vor 2024, 2025, wenn ich es jetzt zurückrechne, dürfte man da wahrscheinlich nicht sehen. Wenn du mich jetzt festnagelst und sagst, sag mir mal eine Zahl. Ich glaube, wenn wir in 5 Jahren in 20-30% der Länder, jetzt nicht nach Wirtschaftsleistung gewichtet, sondern einfach eine Länderzahl sehen, dann hätten wir, glaube ich, schon einen sehr großen Schritt getan. Aber das ist wirklich reines Bauchgefühl, mehr als dass es jetzt eine Mastercard-Analyse wäre.
Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, du hast China angesprochen, die preschen ja mit dem digitalen Yuan, zumindest kann man das immer wieder lesen, ja dann doch stark voran. Und möglicherweise sieht man sich in den USA und in Europa auch ein wenig unter Druck gesetzt, dass man sagen muss, naja, die Chinesen das machen, dann müssen wir da auch mithalten, weil sonst besteht ja auch ein wenig die Gefahr, dass der digitale Yuan das Internet flutet. Was weiß man?
Ja, sicher. Und ich glaube, dass natürlich Währungsinstrumente auch bei geopolitischen Fragestellungen eine extrem große Rolle spielen. Das sind mit Sicherheit sehr viele politische, sehr viel wirtschaftspolitische Beweggründe bei allen handelnden Akteuren präsent, absolut.
Nein, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Lass uns noch zum Abschluss auf einen Punkt in dieser ganzen Fintech-Revolution zu sprechen kommen. Das sind natürlich Startups und Mastercard arbeitet ja in den letzten Jahren auch sehr eng mit Startups zusammen, auch wenn es zum Beispiel darum geht, dass Kreditkarten, Debitkarten ausgegeben werden. Was ist denn da so der Status quo bei euch? Wie viel Fintech setzen auf euch?
Wie viel Fintech setzen auf uns? Die meisten, das kann ich sagen. Ich könnte es dir wirklich gar nicht sagen, wie viele es in Europa sind, aber ich glaube, die meisten der Fintechs, die sich mit dem Thema Karten herausgeben, ob es jetzt Credit oder Debit ist, die finden den Weg zu uns, weil wir, glaube ich, einerseits ein ganz guter Partner sind, weil wir uns da sehr agil aufstellen, weil wir versuchen natürlich auch die Innovationsgeschwindigkeit, die diese Unternehmen suchen und auch mitbringen, dass wir die mitgehen können. Für uns sind Fintechs extrem wichtig. weil sie einfach einerseits eine sehr hohe Technologiekompetenz mitbringen, darum wahrscheinlich also Tech, der Begriff steht ja nicht da umsonst dahinter, und weil sie auch einen sehr hohen Nutzerzentrismus mitbringen. Nicht, dass ich sagen möchte, dass klassische Banken das nicht tun, aber wenn man es so subsumieren darf, würde ich sagen, dass Fintechs, als sie so vor 6-7 Jahren, kann man glaube ich sagen, in Europa zumindest angefangen haben, wir wollen das Thema Banking und Payments so ein bisschen aus der Faxzeit rausholen und mehr in die WhatsApp-Zeit überführen. Oder wir wollen, dass Payments so ein bisschen mehr wie Spotify und Netflix wird, einfach mit der User Experience ein bisschen frischer und kundennäher und einfach auch mit einem typischerweise heutzutage mit einem Mobile-First-Ansatz stark in der digitalen Nutzerrealität der Menschen verortet. Und das ist für uns extrem wichtig, weil bezahlen möchte ja niemand, bezahlen müssen die Menschen. Und wenn wir einfach Partner haben, wie diese Fintechs, die Karten herausgeben, die es den Konsumenten ermöglichen, ihren digitalen Lebensalltag besser zu beherrschen sozusagen und da besser und einfacher mit Mastercard zu zahlen, dann ist das für uns natürlich super. Und für uns war es wirklich so eine Frischzellenkur, kann man sagen, dass einfach so ein Innovationsschub durch diese Unternehmen zu uns gekommen ist. Und wir haben auch verschiedene, sag ich mal so, Acceleratoren, Initiativen, wo wir das bewusst stützen, weil wir sagen, wenn wir selber die Innovationen nicht aktiv treiben und aktiv mitgestalten, dann laufen wir natürlich sonst auch perspektivisch irgendwann in das Risiko, dass wir aus dem Markt raus innoviert werden. Und darum wollen wir das lieber wirklich so bei den Zügeln packen und die Innovation selber mitgestalten mit starken Partnern, ob das jetzt Fintech sind, aber auch etablierte Banken, um eben sicherzustellen, dass wir unsere Relevanz aufrechterhalten und unsere Lösungen auch weiterhin up-to-date sind.
Das heißt, die Fintechs, da gab es ja eine Welle der Neobanken, jetzt kommen so die Neobroker. Das heißt, das sind da wichtige Partner für euch, um ja, am Ende mehr Mastercard und das Volk zu bringen eigentlich, ne?
Absolut, absolut. Ich würde deine Einschätzung teilen. Das Ganze hat stark angefangen mit so Neobanken. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Namen. Das ist keine vollumfängliche Liste. N26 ist sicher eine, Revolut. Dann gibt es noch Monzo, Moniz, Bank mit Sicherheit auch aus den Niederlanden, die alle sehr stark mit einer Mobile-First, sage ich mal, Girokonto-Proposition im ersten Punkt oder Stored Values, aber es eher so als Girokonto positioniert gestartet sind, typischerweise mit Debitkarten auch gestartet sind, natürlich auch mit Kreditkarten, aber mit Debitkarten. Das hat, wie gesagt, vor 6-7 Jahren, würde ich sagen, angefangen. Und das war natürlich wichtig auf der kartenherausgebenden Seite für uns. Was man aber auch nicht übersehen darf, ist das Thema Kartenakzeptanz. Da gibt es eben Unternehmen auch wie SumUp, iSettle, was weiß ich, andere, die es ermöglichen, auf der anderen Seite der Wertschöpfungskette eben es kleineren und mittleren Händlern erlauben, digitale Zahlungen einfach und günstiger zu akzeptieren als in der Vergangenheit. Weil vorher war ja Zahlungsverkehr ja so ein Geschäft, was stark auf große Filialisten im stationären Einzelhandel ausgerichtet war. Also das sind zwei Themen, die gekommen sind. Und jetzt natürlich diese Broker über Trade Republic und andere, natürlich stark forciert ist. Ja, das ist dann für uns jetzt weniger von direkter Relevanz. Für uns sind natürlich die Karten herausgebenden und Karten akzeptierenden Fintechs die relevanteren Partner. Und ja, sehr, sehr wichtige Partner mittlerweile, absolut.
In Europa sieht man ja auch, dass so eine neue Fintech-Welle losgeht. Banking as a Service, Plattformen werden ja zuhauf genutzt von Startups, um eigene Dienste anzubieten. Wie siehst du so die Zukunft von Fintech? Was kommt da so auf uns zu?
Ich glaube, das Thema Banking as a Service ist ein interessantes, weil auch wenn, sag ich mal, vielleicht heutzutage die Eintrittsbarrieren, eine Bank zu gründen, niedriger sind als noch vor einigen Jahren im Sinne von Core-Banking-Systemen in der Cloud und so weiter, gibt es natürlich immer noch regulatorische Anforderungen, technische Anforderungen und so weiter. wenn ich als Start-up, was vielleicht als Kerngeschäft oder als erweitertes Geschäft auch Finanzdienstleistungen anbieten möchte, wenn ich da einen Teil der operativen und regulatorischen Komplexität an einen Partner outsourcen kann, der das macht, wie eben sogenannte Banking as a Service Provider, dann ist das, glaube ich, interessant. Wir verfolgen das auch. Wir haben da auch einige Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist spannend, weil wir eben in vielerlei Hinsicht sehen, dass Finanzdienstleistungen als, sagen wir einfach mal, als verlängerte Werkbank von anderen Dienstleistungen zunehmend an Relevanz gewinnen. Apple beispielsweise gibt in den USA schon selber eine Mastercard aus. Das kann jetzt vielleicht nicht jedes Unternehmen stemmen, und die machen es übrigens ja auch nicht selber. Die arbeiten mit Goldman Sachs zusammen, nämlich ja auch bewusst dann entschieden, keine eigene Vollbanklizenz anzustreben und die Karte selber sozusagen rauszugeben, ist jetzt wahrscheinlich kein Banking as a Service, weil das Goldman Sachs Brand zumindest auch noch präsent ist. Aber für andere Unternehmen ist es mit Sicherheit noch viel komplexer, das zu machen. Und ich glaube, da arbeiten auch wieder diese Banking as a Service Anbieter als Innovationsakzeleratoren, weil sie es eben schaffen, Unternehmen mit interessanten Geschäftsideen Zugang dazu zu ermöglichen, Finanzdienstleistungen zu erbringen. Von daher ist das, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema. Ja.
Na super, also da kommt noch einiges auf uns zu. Ich glaube, während wir sprechen, arbeiten wahrscheinlich ein Dutzend Gründer, die wir noch nicht kennen, in ganz Europa an den nächsten Fintech-Produkten. Christian, vielen Dank. Das fand ich ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke aus Sicht von Mastercard in Bitcoin, Stablecoins, digitale staatliche Währungen und natürlich den nach wie vor boomenden Fintech-Bereich. Vielen Dank fürs Gespräch.
Herzlichen Dank. Ciao, Jakob.
Ja, das war Christian Rau, der Österreich-Chef von Mastercard, im Gespräch über Kryptoassets und die Fintech-Revolution. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Zebras and Unicorns melden. Bis dann und ciao.